Überschaut man die Tübinger Studienzeit, so ergibt sich eindeutig, dass Weil, ohne erklärter Spartakist zu sein, sich im engsten Kreis der Spartakisten aufhielt und mit ihnen agitierte. Wenn er die politische wie juristische Lage seiner Person auch nicht immer voll erkannte, so mag für ihn als Millionär immer die Möglichkeit bestanden haben, für sich einen Sonderstatus zu reklamieren, der es ihm erlaubte, sich auch in verzwickten Lagen Luft zu verschaffen. Dass man jemand wie ihn verhaften würde, daran hat er im Ernst niemals geglaubt. Einer seiner Vettern erinnert sich an gemeinsame Tage in Steinsfurt nach der Tübinger Zeit.
I am still remindful of a meeting with him and a group of young people of our age questioning him about his Lebensanschauung. Wanted to know why he, as a communist, does not give his money away. I still recall his answer. If I would do that, I would weaken my position as a communist.
In einem Vortrag am Institut für Sozialforschung im Jahre 1973 bezeichnet sich Weil für jene Jahre als Salonbolschewist, was als durchaus zutreffend gelten kann. Rühmt er sich doch, dass er sowohl mit Mitgliedern des rechten wie linken Flügels der KP zum Teil sehr eng befreundet war. Weil promoviert im März 1920 bei Adolf Weber in Frankfurt, nicht ohne vorher die offene Sprache, die bei Wilbrand in Tübingen möglich war, ins Äsopische zu übersetzen. Das heißt, dass alle nach Marxismus klingenden Vokabeln ersetzt werden mussten. So zum Beispiel Proletariat in unterste Bevölkerungsschicht. Über seine Freundin Clara Zetkin lernt er seine erste Ehefrau, die Stuttgarterin Katharina Bachert, kennen und tritt mit ihr 1920 eine einjährige Reise nach Argentinien an. Es ist nicht nur seine Hochzeitsreise, sondern Weil will seinem Vater einen Gefallen erweisen und sich in Buenos Aires um die Geschäfte kümmern. Doch es tritt ein, was er bereits geahnt hatte, dass er zum Geschäftsmann nicht taugt und dass er den Riecher seines Vaters für den internationalen Getreidehandel nicht geerbt hat. Weil zieht daraus Konsequenzen, die in ihren Auswirkungen für die deutsche Wissenschaft und einige Bereiche der Kunst von großer Bedeutung werden sollten. Zum einen wird er zum Gründer und jahrzehntelangen Financier des Instituts für Sozialforschung, das Jahrzehnte später internationale Bedeutung erhielt und eine wesentliche Rolle bei der Studentenrevolte von 1968 spielte. Zum anderen fördert er in Berlin junge Künstler und Verlage. Im Jahre 1922 finanziert und gestaltet er in Thüringen die erste marxistische Arbeitswoche, kurz EMA genannt, um eine breite Meinungsbildung über marxistische Theorien zu ermöglichen. Im Anklang an Friedrich Engels sagt er:
Es war das erste Mal, dass ich von meinem ererbten Vermögen einen größeren Betrag für die Sache ausgab.
Diskussionsteilnehmer waren unter anderem Karl Korsch, Georg Lukacs, Friedrich Pollock, Konstantin Zetkin, Richard Zorge, der spätere Meisterspion Stalins, die Tübinger Freunde Heinrich Süßkind und Karl Schmückle sowie Karl August Wittvogel. Diskussionsgrundlage waren Aufsätze aus Lukacs Geschichte und Klassenbewusstsein und Kors Marxismus und Philosophie. Zu einer geplanten zweiten marxistischen Arbeitswoche kam es nicht, da Weil die Idee einer festeren Institution gekommen war. Er konnte aufgrund des mütterlichen Erbes seinen Vater dazu bewegen, ein Institut für Sozialforschung mitzufinanzieren. Über dieses 1924 gegründete Institut, dessen späterer Direktor Max Horkheimer wurde, schrieb Brecht im Exil in sein Arbeitsjournal:
Ein reicher alter Mann, der Weizenspekulant Weil, stirbt, beunruhigt über das Elend auf der Welt. Er stiftet in seinem Testament eine große Summe für die Errichtung eines Instituts, das die Quelle des Elends erforschen soll. Das ist natürlich er selber.
Eine weitere wissenschaftliche Aktivität war die Mitbegründung der Herausgabe der MEGA, der Marx-Engels-Gesamtausgabe, an der in Moskau der Tübinger Karl Schmückle mitarbeitete. Weils Geld, wie seine flexible und tolerante Haltung machten dieses Projekt mit Moskau möglich, da die SPD in Berlin zu große Berührungsangst zeigte. Doch seine eigenen Erkenntnisse, nach denen er mehr ein Macher denn ein Denker war, ließen ihn andere Möglichkeiten suchen. Die letzten Jahre vor seiner Emigration 1931 verbrachte er in Berlin und dort hat er einen wesentlichen Beitrag zu dem geleistet, was heute aus der amerikanischen Ferne Weimar Culture heißt. Die Fülle des mäzenatischen Wirkens von Weil ist noch nicht gänzlich erforscht. Deshalb sei stichwortartig nur einiges genannt. Er unterstützte zeitlebens George Gross, der ihn 1927 auch in einem seiner seltenen Ölbilder malte. Er war mehrheitlicher Anteilseigner am Malik Verlag und arbeitete mit John Hartfield und Wieland Herzfelde zusammen. Nur durch Weils Geld war die zweite Wiedereröffnung der Piscato-Bühne 1929 möglich und er beteiligte sich am Ankauf der deutschen Filmrechte des Films Panzerkreuzer Potjomkin. In den Jahren 1930-31 war den jüdischen und linken Intellektuellen zumeist klar, was der Aufstieg Hitlers bedeutete. Leo Löwenthal erinnert sich.
Am Tag nach den Reichstagswahlen im September 1930 haben wir eine entscheidende Besprechung gehabt. Felix Weil, Max Horkheimer, Friedrich Pollock und ich. Mit einer temperamentvollen Geste habe ich damals zu Felix Weil gesagt: Du musst das Geld beisteuern, damit wir jetzt diese Zweigstelle in Genf gründen können. Es ist hier kein Bleiben mehr. Die Emigration muss vorbereitet werden.
Felix Weil hat Deutschland erst 1951 wiedergesehen, aus Anlass der Wiedereröffnung des Instituts durch Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Zurückkehren wollte er nicht mehr. Nach einem schaffensreichen Leben bis in die letzten Tage verstarb Felix Weil inmitten der Niederschrift seiner Erinnerungen am 18. September 1975 in Dover, Delaware, USA. Einen Tag vor seinem Tode schrieb er:
My life held many sorrows, but was written up here in pride and joy.
Radio Land 2 brachte in seiner heutigen Themensendung einen Beitrag von Helmut Robert Eisenbach. Der Titel: Agitator, Millionär und Doktorand. Die Tübinger Studienzeit von Felix Weil im Jahr 1919. Sie hörten und hören im Anschluss noch Klaviermusik des Wiener Zwölftonkomponisten Arnold Schönberg. Die Sprecher waren Ulla Steuernagel, Erhard Mich sowie der Autor Helmut Robert Eisenbach. Im Studio verabschiedet sich Nils Hemmen.
In Tübingen haben bedeutende Dichter und Denker nicht nur gelebt und geschrieben. Es gab auch welche, die in dieser schönen Stadt gewohnt und gelitten haben. Einer von ihnen wird in einer Klang- und Textcollage vorgestellt, ohne dass sein Name zunächst genannt wird. Autor des Beitrages ist Helmut Robert Eisenbach. Musik.
Meine Wirtin, Frau Dekan Leopold, erzählt auch beim Frühstück von 1000 interessanten Todesfällen, Verlobungen, Reisen und ähnlichen Freuden. Den Tod ihres Mannes kenne ich schon in allen Details. Bald werde ich von ihrer Kindheit, Verlobung, Hochzeit, Freuden und Nöten ebenso genau unterrichtet sein. Sie ist wie aus einem Dickenschen Roman exzerpiert. Beweglich, heiter, lustig, sorglich, zum Platzen voll von alten und neuen Geschichten und dabei voll Gutmütigkeit und Liebe. Um 7:15 verlasse ich das Haus in der Herrenberger Straße 28 und wandere, vor mir die aufgehende Sonne, zum Geschäft am Holzmarkt hin. Nun sind die Türme und die Häuser am Berg rot umflossen, während unten die Stadt in weißem Nebel liegt. Ein malerischer Anblick, an dem ich mich jedes Mal erfreue. Ich habe heillosen Respekt vor meinem Lehrherrn. Er ist sehr gebildet, spricht aber Schwäbisch. Dieser Mensch, der Gewalt über mich hat, steht wie ein Berg hinter mir und wirft überall hin einen langen Schatten. Das Bücherpacken und Schleppen, das Kollationieren und Sortieren, das Staubschlucken und Geldzählen macht einen zum elenden Kerl. Bei Goethe erfahre ich ein Stückchen Seele, einen Raum in der Brust, still und stumm zu bewahren, damit der Grund ruhig sei, wenn nach oben die Stürme gehen. Ich finde keinen Freund, vielleicht wohl, weil ich zu stolz bin und nicht werben mag. Und seit 3 Jahren bin ich gewöhnt, allein zu denken, allein zu singen.
Diese Impressionen aus dem Tübingen des 19. Jahrhunderts überlieferte uns der junge Hermann Hesse. In den Jahren 1895 bis 1899 wohnte und arbeitete er in Tübingen. In der Heckenhauerschen Buchhandlung gegenüber der Stiftskirche erlernte er das Handwerk eines Buchhändlers. Es war für den 17-jährigen Lehrling eine Zeit der Krise, die er aber bewältigt hat. Die zeitgenössische italienische Literatur scheint immer mehr von Hochschulprofessoren bestimmt zu werden. Neben die Werke Umberto Ecos, des Linguistikprofessors aus Bologna, treten die Erzählungen Antonio Tabuccis, der an der Universität Genua portugiesische Sprache und Literatur lehrt. Es geht beiden um die Deutung von Zeichen, von Zufällen, von Rätseln. Tabuccis Roman Der Rand des Horizonts ist jetzt in deutscher Sprache erhältlich. Brigitte Hieber berichtet über ihre Leseerfahrungen.
Schauplatz eine italienische Hafenstadt, modrig und morbide. Hier hausen die Ratten. Auch das Leichenschauhaus befindet sich hier, Spinos Arbeitsstätte. Spino, Mediziner ohne Promotion, Kinokenner und Rilke-Leser, registriert das Kommen und Gehen der Leichen als ein gleichmütiger und objektiver Beschützer.
Sie erinnern an Puppen, an große Marionetten, die man nach der Vorstellung in eine Rumpelkammer geworfen hat. In gewisser Weise ist dies ein Magazin des Lebens. Die Überbleibsel von der Bühne machen hier ein letztes Mal Halt, bevor sie endgültig verschwinden und warten auf eine adäquate Einordnung, wenn man die Gründe ihres Ablebens nicht einfach ignorieren kann.
Tote, die eine vage Ähnlichkeit mit einer Person aus einem alten Film besitzen, bekommen von ihm einen Beinamen. Mae West, Professor Unrat, Marcellino Panivino. Doch eines Tages wird ein Toter ohne Namen eingeliefert. Spino wird zum Detektiv. Auf seiner Suche nach der Identität des Toten verstrickt er sich immer mehr in einem Netz von Hinweisen, die nirgendwo hinführen. Spuren des Toten vermischen sich mit Spuren seiner eigenen Kindheit. Von der letzten Station seiner Nachforschungen, einem Schuppen am Hafen, erhofft er sich die endgültige Aufklärung des Falles. Doch niemand erwartet ihn dort.
Er begann, ohne es zu wollen, zu lachen, zuerst leise, dann lauter. Er drehte sich um und betrachtete das Wasser, das ein paar Meter von ihm entfernt war, dann trat er ins Dunkle.
und mit ihm der Leser, der bei diesem Schluss zunächst irritiert und verärgert das Buch zuklappt. Denn dem Roman fehlt offenbar genau das, was auch der Detektiv Spino sucht: Zusammenhänge. Und an diesem Punkt hört man den Autor leise lachen. Der Leser ist ihm ins Netz gegangen. Dessen Versuch, die Indizienkette der letzten Stationen von Spinos Recherchen zu rekonstruieren, ist zum Scheitern verurteilt. Auf der Suche nach einem Zusammenhang folgt der Leser den Fährten, auf die ihn der Autor ansetzt. Filmtitel Rilke, Hekuba, Spinoza. Und er verheddert sich.
Alle Hypothesen waren möglich.
Diesem Satz von Spinos Freund Corrado möchte sich der Leser anschließen. Spino, ein möchtegern Bogart in einer Zeit, in der die Figur nur noch als Legende lebt, wird sich immer mehr selbst zum Fall. Ebenso zweifelt der Leser an sich, in einer Zeit, in der ein Detektivroman keine Handlung mehr besitzt. Schon das Motiv für Spinos Handeln fehlt ihm. Spino selbst begründet seine Suche, weil der Unbekannte tot ist und ich lebe. Ein Satz, der an die kernigen Sprüche eines Philip Marlowe erinnert. So liest sich auch das ganze Buch wie die Parodie eines Drehbuchs zu einem Film der schwarzen Serie. Und Tabucchi parodiert bewusst. Während für einen Raymond Chandler die Aufklärung eines Falles durch Aufdeckung von Zusammenhängen noch möglich war, wird für Tabucchi schon der Begriff des Zusammenhangs problematisch. Und damit auch der Begriff der Handlung, der Entwicklung, des Ereignisses. Zusammenhang ist für Tabucchi nur noch in parodistischen Brechungen fassbar.
Spino blickte sich um und überlegte, welcher Zusammenhang zwischen dem Krug auf der Kommode und dem Fenster bestünde.
Spinos Überlegungen sind schon wieder eine Parodie auf die Philosophiegeschichte. Auch was zunächst als Plattheit erscheint, warum hatte der Tote ausgerechnet das Pseudonym Nobody, entpuppt sich oft als Film- oder Literaturzitat. Der Roman also als ein vergnügliches intellektuelles Suchspiel für den Leser? Soll er wie Spino am Schluss lachen? Tabucchi will sich nun doch nicht um eine Aussage drücken. In seiner Randbemerkung am Schluss des Buches gibt er uns den Schlüssel.
Ich habe jedoch festgestellt, dass man mit zunehmendem Alter immer mehr dazu neigt, allein zu lachen. Und dies erscheint mir ein Fortschritt in Richtung einer gemesseneren und in gewissem Sinn selbstgenügsamen Komik.
Die selbstgenügsame Komik angesichts einer zusammenhanglosen Welt als höchste Erkenntnisstufe, als Rand des Horizonts, den man nur schwer erreicht. Doch Vorsicht! Hat uns Tabucchi da nicht schon wieder auf eine falsche Fährte gelockt? Der Leser als Detektiv. Bringt er Parodie und Lebensphilosophie zusammen? Die vielfältigen Bezüge zwischen den einzelnen Zeichen dieses kleinen Meisterwerks zu entdecken, erfordert Spürsinn und macht Spaß.
Der Rand des Horizonts ist im Hansa Verlag erschienen und kostet 19,80 Mark.